Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
KI-Boom, Zollstreit, Kriegsgefahr, die Weltwirtschaft steht vor einem Umbruch. Die Fragen und Ängste sind entsprechend groß. Wird Europa zwischen den USA und China zerrieben? Ruiniert die Ungleichheit unsere Gesellschaft? Oder steckt in diesem Wandel auch eine Chance für eine bessere Zukunft? Darüber spreche ich mit Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast des Standard. Herr Felbermayr, willkommen zurück in unserem Podcast. Vor einem Jahr haben wir uns das letzte Mal hier getroffen beim europäischen Mediengipfel. Diesmal sind wir im verschneiten Seefeld.
Ja, Herr Wilhelm, schön ist es. Wir dürfen nur nicht draußen skilaufen, sondern sitzen drin und sollen so tun, als ob wir zu arbeiten haben.
Part of our job, sage ich mal. Okay, Herr Felbermayr, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn Sie morgens aufwachen und an die Weltwirtschaft denken, wie besorgt sind Sie? 1 wäre tiefenentspannt, 10 wäre extrem nervös oder beunruhigt, verzweifelt vielleicht sogar schon. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, von tiefenentspannt weit, weit weg entfernt. Jetzt muss ich überlegen, wie extrem es ist, aber naja, 7, 8 ist es schon. Ja, also die Weltwirtschaft breit gedacht, ne? Und nicht nur auf morgen, sondern auf die nächsten Jahrzehnte gedacht, macht mir Sorgen, auch wenn man die geopolitischen Dimensionen neben dem wirtschaftlichen jetzt ja untrennbar miteinander sehen muss.
Über diese Sorgen werden wir heute sprechen. Davor möchte ich noch einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne machen. Wenn wir in 50 Jahren zurückblicken oder die Menschen, die nach uns kommen, in 50 Jahren zurückblicken werden, wie werden Sie, glauben Sie, diese Zeit, die wir gerade erleben, benennen? Wie werden Sie sie labeln? Ist es eine Zeit der Unordnung, der Deglobalisierung, eine Zeit der Transformation? Wie würden Sie sie nennen?
Wir sagen, es wird als Zeit des Nationalprotektionismus in den wirtschaftshistorischen Büchern stehen. Aber wenn man 2075 zurückblickt, wird man sagen, naja, okay, eine Episode, ja, der Deglobalisierung mehr in einer Geschichte, die seit 1750 der industriellen Revolution immer wieder solche Phasen gekannt hat. Also wo es mal mehr auf globale Kooperation lief und dann wieder auf Isolationismus, Nationalismus. Jetzt sind wir leider wieder in einer solchen Phase, in der sich die Länder, die Nationen, die Regionen auf sich selbst zurückziehen.
Vielleicht werden unsere Historiker von morgen sie auch gar nicht als besonders sehen, diese Phase, weil es ja immer auf und ab geht. Aber wir erleben doch durchaus starke Transformationen. Zum Beispiel eine davon ist die künstliche Intelligenz. Alle reden darüber, wie sie unseren Alltag verändern wird. Sie verspricht auf der einen Seite eine irrsinnige Steigerung der Produktivität, gleichzeitig aber wiederum Massenarbeitslosigkeit. Man hat nicht wirklich eine Idee, wie man dazu stehen soll. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen ein?
Potenziell riesig. Das ist eine sogenannte General Purpose Technology, also eine Technologie, die nicht in einer kleinen Nische zum Einsatz kommt, sondern die wir überall in allen Branchen, in allen Bereichen nutzen können und die ähnlich wie andere große technologische Durchbrüche in der Mitte der Gesellschaft ihre Spuren hinterlassen wird. Also nicht so sehr die Bestverdienenden oder die Bestausgebildeten gefährdet und vielleicht auch gar nicht mal die, die am schlechtesten qualifiziert sind, die kleinsten und niedrigsten Gehälter haben, sondern in der Mitte. Auch das hat schon mehrmals gegeben, ne, dass so große technologische Umbrüche dann auch das Wirtschaftsleben und die Gesellschaft als Ganzes deutlich umdrehen.
Aber gab es in dieser Form schon mal einen Technologiewandel, wie wir ihn heute erleben? Weil ich denke zum Beispiel ans Handy, da haben auch viele gesagt, das wird vieles verändern oder auch das Internet. Bislang war es ja so, dass Menschen dann immer noch neue Arbeit gefunden haben. Aber jetzt haben wir eine Technologie, die die Arbeit selbst oder den Menschen als Werkzeug ersetzen kann.
Ja, aber auch das ist nicht wirklich neu. Also wenn Sie sich in der industriellen Revolution vorstellen, wie es vor den Maschinen ging, in Handwerksbetrieben und wie dann so ein großskalig in großen Fabrikshallen in Massenfertigung zum Beispiel Kleidung hergestellt wurde, dann ist das ähnlich. Dann wurden da auch enorme Produktivitätsfortschritte erzielt, ja, wo ein Schneider in Einzelfertigung für eine Herrenausstattung 3 Wochen gebraucht hat, ging das dann in serieller Fertigung in großen Werkshallen mit Webstühlen und ich weiß nicht was alles, da dann mechanische Nähmaschinen etc., ging das dann um Faktor 10, 20 und wahrscheinlich mittlerweile um Faktor 100 oder noch mehr schneller. Also diese Veränderungen haben wir schon immer wieder gesehen. Was jetzt neu ist, glaube ich, ist, dass wir im Bereich der Dienstleistungen diese Veränderungen feststellen werden. Wenn man heute an einen Arzt denkt zum Beispiel oder einen Rechtsanwalt, vielleicht Rechtsanwalt das beste Beispiel, Cicero, Rechtsanwalt der späten römischen Republik, der hat in Wahrheit nicht so fundamental anders gearbeitet, wie das heute ein Rechtsanwalt tut. Und da wird sich einiges ändern, weil die digitale Verfügbarkeit aller Ressourcen und dann vor allem auch das Auswerten dieser Ressourcen heute mit der KI maschinengestützt geht und man nicht mehr selber als Rechtsanwalt oder mit seinen Gehilfen oder Gehilfinnen an diese arbeiten muss. Also im Dienstleistungsbereich, das ist neu. Aber das ist sozusagen eine Automatisierung, die wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen schon gesehen haben.
Wir sehen bei großen Unternehmen, Tech-Konzernen, aber auch S&P 500 Unternehmen, dass sie die letzten Monate, Jahre genutzt haben, um Effizienzen durchzuziehen, das heißt Leute zu entlassen. Und vieles wurde damit begründet, dass KI schon einiges übernehmen kann. Dann gab es wieder Meldungen, dass man wieder Leute zurück einstellen muss, weil KI doch nicht so effizient ist oder so erfolgreich ist, wie man sich das vorgestellt hat. Sehen Sie bei Ihren Untersuchungen, bei den Zahlen, die Ihnen zur Verfügung stehen, schon eine Auswirkung am Arbeitsmarkt?
Noch nicht wirklich, muss man sagen. Wenn wir über KI sprechen, dann nehmen wir häufig die recht gut untersuchte Robotisierung in der Industrie. Ja, also da haben wir eine in den letzten 20, 30 Jahren ja schon eine massive Automatisierung erlebt, die auch noch lange nicht zu Ende ist. Und da denke ich, kann man ein paar Lehren ziehen. Zum Beispiel, dass die Massenarbeitslosigkeit dadurch nicht entstanden ist, sondern dass sich die Jobs verändert haben. Oder dass die Ungleichheit, also die Polarisierung innerhalb der Unternehmen zugenommen hat. Also es ist nicht so, dass Jobs verloren gegangen sind, sondern dass die Bezahlung ungleicher wurde. Oder dass das in der Mitte der Verteilung stattfindet und nicht so sehr an den Rändern. Solche Dinge zu übertragen auf Veränderungen im Bereich der Dienstleistungen ist riskant. Aber wir haben noch nicht Daten in der Hülle und Fülle, dann auch verknüpfbar sozusagen mit Individualdaten, Erwerbsbiografien und solchen Dingen, dass wir wirklich wissenschaftlich sauber argumentieren können. Aber der Blick sozusagen auf die Automatisierung der Workflows in den Fabriken ist vielleicht ganz interessant.
Der KI-Boom sorgt auf den Aktienmärkten für unglaubliche Bewertungen. Wir haben jetzt Billionen schwere Tech-Riesen. Wie gefährlich ist es denn, dass der Aktienmarkt und auch die US-Wirtschaft, wenn man sich ansieht, welche Bereiche in den USA wachsen und welche nicht, wie gefährlich ist es, dass so viel von diesen wenigen großen Tech-Riesen abhängig ist?
Es ist sehr gefährlich. Auch das wiederum keine so starke Besonderheit. Dotcom-Bubble schon ein Weilchen her, ein Vierteljahrhundert, unglaublich eigentlich, aber ähnlich, jetzt noch übersteigerter, muss man sagen, aber von der Qualität her oder von den Wesenszügen dessen, was wir sehen, vielleicht ähnlich. Deswegen muss man einfach ganz rational damit rechnen, dass die Bewertungen mit hoher Wahrscheinlichkeit korrigieren werden. Das ist auf Aktienmärkten in regelmäßigen Abständen einfach zu erwarten. Die große Unmöglichkeit ist aber zu sagen, das passiert jetzt am 17. April 2026. Das kann noch eine Weile Jahre gut gehen, aber dass es da Korrekturen geben wird und dass je länger es gut gehen, diese Korrekturen dann auch stärker ausfallen, das ist ziemlich sicher. Da muss man jetzt nicht sozusagen gleich voreilend sozusagen verzweifeln. Korrekturen gehen auch wieder vorbei. Da ist der Blick sozusagen in die Wirtschaftsgeschichte ein recht heilsamer, würde ich sagen.
Was passiert denn, wenn die Blase platzt?
Naja, dann sind viele, die jetzt denken, sie sind sehr wohlhabend, weil in ihren Depots große Zahlen stehen, die werden feststellen, ups, so ist es nicht. Und wenn sie sich einen Lebensstandard angewöhnt haben, der mit diesen vermeintlich hohen Vermögenswerten korreliert, dann werden sie sich anpassen. Und das bedeutet, dass sie möglicherweise weniger konsumieren, dass sie mehr sparen. Und daraus resultiert dann eine Konsumschwäche. Also diese Vermögenseffekte, wie das heißt, die führen dann dazu, dass eine US-Wirtschaft, eine europäische Weltwirtschaft sogar in eine Rezession geht, weil die Menschen spürbar weniger Vermögen haben und damit auch weniger leicht konsumieren. Und natürlich viel mehr. Ne? Denn all dort, wo solche Assets als Sicherheiten gehalten werden, wenn die Sicherheiten dann um 50% wert sind, dann kann es sein, dass es da auch zu Liquiditätsproblemen kommt, Finanzierungsschwierigkeiten auftreten, dass es Pleiten gibt in Finanzinstitutionen, die wiederum in unserem eng verbundenen System sozusagen Dominoeffekte auslösen, also das Finanzsystem in Schwierigkeiten bringen, und das kann dann dazu führen, dass weniger Kredite vergeben werden, und dann hat man nicht nur den Vermögenseffekt auf der Konsumseite, der bremsend wirkt, sondern dann eben auch auf der Investitionsseite, zweites großes Aggregat der Nachfrage in einer Volkswirtschaft, wo es Spuren gibt. Deswegen sind solche großen Aktienkorrekturen dann eben mit Rezessionen verbunden, ja, die dann auch, wenn sie stark an den Bilanzen der Unternehmen auch stattfinden, lange brauchen, bis sie wieder ausgebügelt sind.
Aber das heißt, kurz gesagt, das Wohl unserer Weltwirtschaft hängt jetzt am seidenen Faden und ist abhängig von dem Erfolg ganz weniger großer Tech-Konzerne.
Naja, also ja und nein. Es stimmt, es sind ein paar dieser, wie heißen sie jetzt, Miraculous Five oder so, ja, wenn die stark korrigieren, dann hängt viel dran, weil sie einfach so gigantische Kapitalisierungen haben. Das ist klar, aber ich glaube, wir sollten es nicht komplett übertreiben. Also die Weltwirtschaft ist, würde ich sagen, diversifizierter und resilienter, als es je war. Wir haben sehr viel mehr Länder, die sozusagen in der Weltwirtschaft teilhaben. Das, was an neuen Produkten und Branchen dazugekommen ist über die letzten Jahrzehnte, das hat ja das Alte oft nicht verdrängt, sondern vielleicht ist daneben groß geworden, relativ sozusagen. Insofern würde ich meinen, ja, Korrektur würde vermutlich eine Rezession auslösen, aber jetzt da Untergangsszenarien zu zeichnen, das wäre übertrieben. Wir sollten uns wappnen und uns sozusagen einfach vergegenwärtigen, dass so etwas passieren kann, und dann die Schlüsse daraus ziehen. Für uns als Bürgerinnen und Bürger, als Investoren, aber auch Finanzminister müssen das sozusagen vor Augen haben, wenn sie in ihre Budgets denken. Die nächste Rezession könnte passieren. Sie könnte ausgelöst werden durch so eine Korrektur, und dann will man wieder genügend Pulver im Trockenen haben, um Maßnahmen ergreifen zu können.
Dieses sich wappnen finde ich ganz interessant. In der Corona-Pandemie haben wir erlebt, wie ganz viele junge Menschen zum ersten Mal zu Investoren oder Privatanlegern wurden. Plötzlich war es möglich für alle, im Prinzip auch in Europa, auch in Österreich, am Handy einen Sparplan anzulegen, in Welt-ETFs zu investieren. Und im Prinzip hat sich unsere Sparvorstellungen vom ich lege mein Geld auf die Bank zu ich lege mein Geld auf einen Welt-ETF verändert. Für ganz viele, für eine ganze Generation von jungen Menschen. Können die sich überhaupt davor schützen? Also gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dem zu entkommen, falls es tatsächlich zu einer Korrekturanpassung kommt?
Ja, natürlich gibt es das. Ne? Also einerseits ist es in der Tat so, dass je mehr Menschen an den globalen Aktienmärkten investiert sind und je höher der Anteil ist, umso stärker kommen globale Schocks auch zu uns. Das letzte Tal in Tirol einerseits. Andererseits aber gelten die alten Investmentregeln auch für die junge Generation. Nicht? Also nicht alle Eier in denselben Korb. Wenn man jetzt feststellt, die Bewertungen sind sehr hoch, die Warnungen werden ja mehr, die Wirtschaftsgeschichte spricht sozusagen eine klare Sprache, wenn man sozusagen im Rückspiegel schaut, dann ist jetzt die Zeit zum Diversifizieren da. Und insofern kann man sich schon wappnen. Und das können dann auch wieder elektronisch gehandelte Produkte sein. Man muss jetzt nicht sagen, jetzt die einzige Alternative ist, sich eine Wohnung zu kaufen oder so, aber diversifizieren und nicht mehr nur in diesen ETFs, die stark übergewichtet sind aktuell, muss man sagen, oder den hochbewerteten Tech-Bereichen. Diversifizieren wäre jetzt wahrscheinlich das, was man tun kann. Dann wappnet man sich ein bisschen. Also das ist schon möglich natürlich.
Wir sehen gerade einen riesigen Goldboom. Gleichzeitig hat es vor kurzem noch einen riesigen Bitcoin-Boom gegeben oder Krypto-Boom gegeben. Was davon ist ein Gegengewicht zum Aktienmarkt oder was könnte funktionieren dafür?
Beides. Ja, in beiden Bereichen ist sozusagen der inhärente Wert dieses Gegenstands oder dieser digitalen Forderung eigentlich null. Letztlich ist es das Vertrauen der Marktteilnehmer, das diesen Asset stützt. Und wenn man davon ausgeht, dass sozusagen ein Crash im Bereich der Tech-Firmen nicht dort auch isoliert bleibt und es nicht sozusagen alles erfasst, und die Frage ist, warum sollte das so sein, ja, dann kann sowohl Gold als auch Kryptowährungen, als auch Immobilien, als auch Anleihen, als auch Cash, ja, als Diversifizierungsmittel taugen. Ja. Jedes mit seinem eigenen Risiko, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Die hohen Goldpreise und jetzt auch Silberpreise, ne, die zeigen uns ja schon, dass offensichtlich wir beide hier nicht die Einzigen sind, die darüber nachdenken, wie man sich vielleicht wappnen kann, sondern dass offensichtlich im ganz großen Stil sehr sozusagen vermögensstarke Spieler sich mit Gold absichern.
Aus Staaten nehme ich an.
Ja, Notenbanken. Da sehen wir, dass dort der Dollar vor allem gegen Gold getauscht wird. Der Dollar trägt ja sozusagen eben auch die Tech-Risiken in sich. Ja, also noch zusätzlich zu den makroökonomischen Risiken, die es in den USA gibt und zusätzlich zu dem Gedöns, das von Donald Trump kommt, was der alles für Vorstellungen hat, wie man mit den ausländischen Anleihen-Eigentümern umgehen könnte. Ja, das, aber im Dollar ist auch das Big-Tech-Risiko drin. Darum gibt es geoökonomische, aber auch diese technologisch-wirtschaftlichen Gründe, warum man aus dem Dollar raus rotiert und in das Gold hinein oder in andere Assets hinein. Und das machen die Zentralbanken genauso wie große Vermögensverwalter.
Wieso spielt Europa im Rennen um KI keine Rolle? Was ist da aus ökonomischer Ausrichtung her bei den Staaten, also bei den Ländern in Europa, aber auch bei der EU falsch gelaufen?
Zunächst einmal ist es wahrscheinlich schlicht und ergreifend Demografie. Ich würde nicht sagen 100%, aber das spielt schon eine Rolle. Das Medianalter in Europa ist 10 Jahre älter als das in den USA, 15 Jahre älter als in Israel. China ist anders, das altert sehr rasch, aber kommt aus einer Phase noch einer jüngeren Bevölkerung heraus. Und das macht etwas. Ja, denn Innovationsgeschehen entlang einer Erwerbsbiografie passiert zwischen 25 und 35. Ja. 60-Jährige gründen keine großen Unternehmen mehr. Und auch auf der Nachfrageseite ist das so. Ältere Menschen tun sich schwer mit ganz neuen Technologien. Das heißt, dass Europa einfach für diese rasche Innovationsfrequenz, die wir da jetzt sehen, USA, Israel oder auch China, die demografisch falschen Voraussetzungen hat. Das ist aber nur ein Element. Das zweite Element ist eine bei uns über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte geübte Risikoaversion. Nur nichts riskieren. Bei uns ist das sozusagen Modell des Familienunternehmens sehr stark. Ja, das gibt es in China ja sehr wenig, in den USA auch nicht, in ein paar Regionen, gerade Österreich, Deutschland, Schweiz, Norditalien, Familienunternehmen, die dann aber sozusagen eher sagen, ich warte mal ab, ja, kommt dann eine neue Technologie, kann ich sie vielleicht nutzen? Kann ich das in mein Geschäftsmodell einbauen? Das sind nicht die disruptiven neuen Unternehmer. Das ist eine andere Kultur. Wenn man da sozusagen auch wieder in die Wirtschaftsgeschichte schaut, das war ja oft so, auch im Bereich Computertechnologie. Europa war da nicht Technologieführer. Aber beim Einsatz der Digitalisierung dann zum Beispiel in der Industrie haben gerade österreichische und deutsche Unternehmen Tolles geleistet. Ja, also die Digitalisierung der Fertigung, die Digitalisierung von Liefernetzwerken, der Logistik. Na, das sind europäische Unternehmen top. Sie haben aber die Technologie nicht erfunden, sondern sie wenden sie dann an und schaffen damit Mehrwert. Das sollte man nicht allzu gering schätzen. Da steckt auch sozusagen wirtschaftliche Potenz drinnen. Aber es ist eben diese Alterung, die Risikoaversion und dann natürlich, darüber könnte man es lang reden, die Regulierung. Ja, diese Risikoaversion, die eh schon da ist, dann noch verstärkt, ja, mit dem Vorsorgeprinzip zum Beispiel. Ja.
Gibt es Ihrer Ansicht nach mittlerweile ein Bewusstsein, jetzt in den Bereichen, wo reguliert wird, jetzt in der EU, aber auch auf Länderebene, dass Regulierung ein Problem ist und wird daran gearbeitet, das zu ändern?
Ja, doch. Ne? Also wir sehen das ja in vielen Bereichen, in den Omnibus-Paketen, die europäische Politik aufgleist, wo man dann die verschiedensten Regulierungsbereichen versucht, die Last der Regulierung etwas zu vermindern. Wir wollen immer auf Nummer sicher gehen. Nicht? Und das sieht man auch beim AI Act, beim Digital Markets Act, bei all diesen für die künstlichen Intelligenz relevanten Regelungskreisen. Nur kein Risiko, immer sicher. Da helfen diese kleinen Omnibus-Schritte nicht. Man müsste eine andere Praxis der Regulierung wählen. Und vorhin hatte ich noch eines nicht erwähnt, das aber wichtig ist, sind die Kapitalmärkte. Das hat was mit den Familienunternehmen zu tun, die sozusagen ja nicht am Markt sind, sich aus eigenem Cashflow heraus refinanzieren und finanzieren. Aber auch das hemmt uns, sozusagen neue Technologien schnell aufzunehmen, zu skalieren, global groß zu machen. Ja, und daran kann natürlich die Politik schon etwas ändern. Ja, darum ist das Thema Kapitalmarktunion auch eines, wenn Sie einen Ökonomen oder eine Ökonomin befragen, die beliebige, ja, würde ich Ihnen sagen, das ist ein Wahnsinn, dass wir das nicht seit 15 Jahren schon umgesetzt haben. Seit 15 Jahren wird das verlangt. Europa braucht eine Kapitalmarktunion. Jetzt sind wir immer noch dort, wo wir vor 15 Jahren waren. Und das kann man schon ändern.
Was hieße das konkret?
Na, das hieße, dass wir die im EU-Markt, im Binnenmarkt existierenden Barrieren auflösen. Zum Beispiel, dass wir ein gemeinsames Insolvenzrecht schaffen, ja, das in 27 Ländern unterschiedlich ist. Das ist wichtig, weil wenn einmal ein Kreditvertrag platzt, dann kommen 27 Regelwerke zur Anwendung. Also die Idee wäre sozusagen ein 28. Regelwerk zu erfinden, in das Unternehmen hineinoptieren könnten, schnell wachsende KI-Unternehmen könnten das zum Beispiel nutzen oder dass wir die Börsenaufsichten, die Finanzmarktaufsichten stärker europäisieren, nicht nur im Bankenbereich, sondern auch im Securities-Bereich oder dass wir die zweite und dritte Säule der Altersvorsorge in Europa stärken, da müssen die Mitgliedstaaten mitziehen, aber um die hohen Ersparnisse, die wir haben, auch verfügbar zu machen. Und dann sollten diese Pensionsfonds, die das Kapital dann sammeln, auch in der Lage sein, in einem Teil ihrer Anlage europäisches Wagniskapital zur Verfügung stellen. Also da gibt es eine lange Liste von Dingen. Der Mario Draghi, der ja aus dem Investmentbanking kommt, lange genug Notenbankchef war in Frankfurt bei der EZB, hat ja alles bestens aufgeschrieben. Man muss nur jetzt einmal ins Tun kommen.
Der vielleicht größte Flaschenhals bei der Entwicklung von KI scheint nicht das Geld zu sein. Das haben wir gemerkt in den letzten Monaten, dass diese riesigen Firmen irrsinnig viele Schulden aufnehmen können, aber auch sich Geld aus dem Kapitalmarkt holen können. Es ist die Energieversorgung, die immer mehr zum Flaschenhals wird. Europa hatte ja schon bei der Abkehr vom russischen Gas und Öl Probleme und Herausforderungen, Energieversorgung zu gewährleisten. In den USA scheint jetzt die Antwort wieder Drill Baby Drill zu sein, wie Donald Trump das sagt. Wie gut ist denn Europa gerüstet für diese hochtechnologisierte und auch elektrifizierte Zukunft?
Nicht gut genug, würde ich sagen. Also wir müssen da, ähnlich wie bei der Kapitalmarktunion, noch viel stärker ins Tun kommen. Der Ausbau der Erneuerbaren könnte viel schneller und mächtiger erfolgen. Die Vernetzung unserer Stromnetze über die europäischen Grenzen hinweg könnte viel schneller und stärker erfolgen. Wir müssen sehen, dass wir Leitungskapazitäten nicht nur zwischen Mistelbach und Horn oder so im Waldviertel ausbauen, sondern dass wir Hochvoltleitungen haben, Gleichstromleitungen, die Überschussstrom aus Windenergie in Grönland zum Beispiel auf den Balkan bringen. Das passiert anderswo in China zum Beispiel, die aus den Wüstenregionen Strom mehrere tausende Kilometer sehr günstig, sehr sparsam mittlerweile mit der richtigen Technologie zu den Verbrauchern bringen. Das müsste alles passieren. Nicht? Und man muss sehen, wie man entsprechend auch Speichertechnologien aufbauen kann. Auch da haben wir in Europa eigentlich Möglichkeiten, gerade Österreich könnte zur Batterie werden mit unseren Bergen. Das passiert auch alles, aber halt im Schneckentempo. Währenddem in den USA jetzt die Tech-Firmen beginnen, ihre eigenen Atommeiler zu planen. Ja, und dann wirklich large scale auf wenigen Punkten konzentriert, aber dort sozusagen dann sehr mit sehr viel Volumen ihre eigene Energie herstellen, unabhängig davon, ob es gerade die Sonne scheint oder der Wind weht. Wenn wir das nicht wollen, nuklear nicht wollen, dann werden wir die Erneuerbaren auch massiv mit Speichertechnologien koppeln müssen, damit wir da eine Chance haben. Und auch klar, diese europäische Lösung wird wahrscheinlich absehbar teurer sein als das, was in den USA oder in Indien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten möglich ist, weil wir die kompositiven Vorteile nicht haben dafür.
Das müssen Sie nochmal erklären. Warum ist es teurer, ein Windkraftwerk oder ein Solarkraftwerk in Europa zu betreiben als anderswo?
Naja, also vor allem Solar ist es offensichtlich, da ist man nahe am Äquator in einer Wüste sozusagen besser dran als im Nebligen.
Aber in Spanien gibt es auch viel Sonne zum Beispiel. Ja, neben den Tomaten kann man ja Solarkraft.
Genau, da muss es auch passieren. Also dort, wo wir können, müssen wir es auch tun. Wir haben auch natürlich Möglichkeiten, Windfarmen aufzustellen, sehr viel mehr noch. Unerschlossen Grönland zum Beispiel, ja, da, wo es also nach all den Landkarten, die da existieren, wo so ein dauerhaft stark Wind zu holen wäre, das wäre etwas. Man muss halt dann das auch transportieren, wo die Verbraucher sind. Also ich will nicht sagen, dass das in Europa nicht funktioniert, aber wir haben weniger Flächen, weil die Bevölkerungsdichte sehr viel höher ist, wir haben die Saisonalität. Das bedeutet, dass wir da vermutlich nicht in der Lage sein werden, in derselben Liga zu spielen. Das heißt nicht, dass bei uns sozusagen stromintensive KI-Lösungen nicht denkbar sind. Denn auch da geht es nicht nur um diesen einen Faktor Strom. Aber man muss sich wahrscheinlich, sollte sich jetzt nicht sozusagen ein Wolkenkuckucksheim irgendwie herbei wünschen, das so nicht kommt, halte ich für unwahrscheinlich.
Dafür kann man sich zum Beispiel im Norden von Europa die Kühlung vielleicht sparen.
So ist es, genau. Das könnte natürlich ein entsprechender Standortfaktor sein. Und man muss vielleicht auch sehen, dass gerade in unserer digitalisierten Welt vieles räumlich entkoppelt sein kann. Europa ist wahrscheinlich ein sehr attraktiver Standort für die Leute, die KI-Modelle entwickeln, warten, Apps dazu bauen etc. weil wir einen hohen Lebensstandard haben, weil man hier eine gute Infrastruktur hat, auch eine gute Versorgung mit Schulen und Gesundheit, bla bla bla, all diese Dinge. Und ob dann jetzt der Rechner irgendwo in Abu Dhabi steht, ja, oder vielleicht in Island, ja, das ist vielleicht für die Wertschöpfung am Ende gar nicht die zentrale Frage.
Wir müssen uns nur beeilen, dass solange Grönland noch Europa gehört und nicht in den USA, wenn wir die Windkraftwerke dort aufstellen wollen. Wladimir Putin hat kürzlich gedroht, dass er bereit für den Krieg mit Europa ist. Eine der vielen beunruhigenden Drohungen, die er in den letzten Jahren ausgesprochen hat. Ich würde sagen, wir überlassen das den Militärexperten, das einzuschätzen, wie ernst man das nehmen muss. Aber es ist klar, Europa muss sich massiv bewaffnen, passiert auch schon. Wir steigern die Budgets für Militär. Die Friedensdividende, die wir jahrzehntelang hatten, die sogenannte Friedensdividende, hat uns sehr, sehr viel ermöglicht, dass wir ein Sozialsystem ausbauen etc. Wird uns diese Notwendigkeit, uns mehr zu bewaffnen und um für unsere eigene Sicherheit zu sorgen, eine Chance auf die prosperierende, ökonomisch sichere Zukunft nehmen?
Es wäre besser, wir hätten keine Kriegsgefahr. Ne? Ist klar. Also wenn man vertrauen könnte, dass Russland, China, wer auch immer, ja, kooperativ und friedlich am Schaffen weltweiten Wohlstands allein interessiert wären, wenn das so ist, dann müsste man nicht in Militär investieren. In dieser Welt sind wir nicht. Waren wir wahrscheinlich nie. Vielleicht 2 Jahrzehnte von 1990 bis 2010 vielleicht. Deswegen werden wir in der Tat mehr Geld in die Hand nehmen müssen für die Sicherheit und mehr Ressourcen vor allem dafür einsetzen. Und diese Ressourcen fehlen woanders. Und das heißt entweder Guns oder Butter. Ne? Diesen Guns versus Butter Trade-off, ja, mit dem muss man umgehen. Wenn man sich sozusagen da nicht anstrengt, besteht die Gefahr, wirklich auf eine schiefe Ebene zu kommen. Und ein Stück weit sehen wir das in Europa. Ich glaube, das eindrucksvollste Beispiel ist das, was im Juli diesem Golfresort von Donald Trump in Turnberry, Schottland, passiert ist, wo Europa einen furchtbaren Deal mit den USA akzeptieren musste, einen Zolldeal, den man sonst nie unterschrieben hätte, ja, aber akzeptieren musste, weil die USA gedroht haben, Sicherheitsgarantien zu entziehen. Und das heißt, selber nicht in der Lage zu sein, für seine Sicherheit sorgen zu können, macht uns erpressbar. So wird man zur Kolonie, wenn man das sozusagen ganz drastisch ausdrücken will. Und dann ist auch der Wohlstand gefährdet. Drum ist jetzt das Herstellen einer sozusagen ausreichenden Wehrfähigkeit, ja, notwendig, damit man auch außenwirtschaftlich, und da gehört die Technologiepolitik dazu, ja, dass man da strategisch autonom sein kann. Sonst wird man vermutlich in der langen Frist von den großen Spielen USA, China, Indien vielleicht in der Zukunft schlicht und ergreifend ausgebeutet.
Kann so ein Aufrüsten auch ein Antrieb sein, ein nachhaltiger Antrieb für eine Wirtschaft, oder ist das immer nur kurzfristig, weil die Gerätschaft, die man baut, nicht genutzt wird?
Also zunächst einmal ist die Rüstung aus einer rein ökonomischen Perspektive eine verlorene Ressource. Denn die Panzer und die Raketen und die Bomben, für die man Ressourcen einsetzt und die man dann hoffentlich nie einsetzen muss, ne? Dass die Bomben und die Panzer nie wirklich benötigt werden, nur zur Abschreckung. Ja?
Entweder sie stehen rum oder sie werden zerstört.
Genau, das ist etwas, das per se mal keinen wirtschaftlichen Nutzen hat. Und deswegen kostet das zunächst einmal Ressourcen. Es gibt ein paar Spillovers. Ne? Also das eine ist, dass man sich außen handelspolitisch anders aufstellen kann, wenn man wehrfähig ist. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, und darauf setzen jetzt viele, dass der Ausbau der Wehrfähigkeit immer auch mit dem Einsatz neuer Technologien einhergeht, die dann auch skaliert werden und dass dann für die Zivilgesellschaft vielleicht neue Produkte, neue Verfahren, Algorithmen, was auch immer es ist, entstehen, die dann dort auch einen Nutzen entfalten. Das war eines der Byproducts des Kalten Krieges, dass das Wettrüsten vor allem dann in den USA eben auch zu neuen Technologien geführt hat, die man zivil nutzen kann. Zum Beispiel so triviale Dinge wie die Photovoltaik.
Oder das Internet sogar auch. Ja.
Oder das Internet, ja genau. Also das könnte man auch ohne, durch eine vernünftige Forschungs- und Entwicklungspolitik, auch ohne dem Anhäufen von Kriegsmaterial bekommen, das man hoffentlich nie einsetzen muss.
Wir erleben gerade weltweit, wie auch in Demokratien der Nationalismus um sich schlägt. In den USA redet man von America First. Bei gewissen Parteien in Europa und Österreich hört man Festung Europa, Festung Österreich. Die Angst vor Migration treibt Wählerinnen und Wähler zu radikalen Parteien. Ist Abschottung in einer Welt, in der die USA Handelskriege anzetteln, Russland Europa bedroht, China seinen Einfluss ausweitet, ist das ein sinnvoller oder ein unsinniger Weg?
Es ist ein bisschen subtiler, ja, denn wenn sich China abschottet oder die USA abschotten gegenüber Europa, dann können wir nicht sagen, wir machen es nicht. Also wenn die nicht mehr mit uns Handel treiben wollen, dann kann man dagegen kaum etwas unternehmen. Aber die Welt ist jetzt doch deutlich größer als nur die USA oder nur China. 3/4 des Weltwarenhandels findet ohne Beteiligung der USA und China statt. Das heißt, wenn Europa Kooperationen eingeht mit anderen Weltregionen, mit anderen Ländern, die nicht die Größe haben wie USA und China, aus ihren Binnenmärkten allein Prosperität zu erzeugen oder genügend Prosperität zu erzeugen, dann haben wir eine Chance. Nicht deswegen, wir werden genötigt, uns zu entkoppeln mit manchen, eben mit den Chinesen und den Amerikanern wahrscheinlich ein Stück weit, können aber genau die entgegengesetzte Politik, nämlich die einer stärkeren Kooperation, des Eingehens von Freihandelsabkommen, mit anderen Räumen vorantreiben. Insofern ist das beides etwas, das jetzt in den nächsten Jahren sich wahrscheinlich abspielen wird. Eine Entkopplung und eine stärkere Integrationslogik, aber eben mit unterschiedlichen Partnerländern.
Sie haben vorher schon angesprochen, dass alle großen Industrienationen ein Problem mit der Demografie haben. Manche mehr, manche weniger. Europa hat ein starkes Problem. Wie sinnvoll ist es da zu sagen, wir lassen niemanden mehr rein?
Das ist keine sinnvolle Strategie. Ja. Ich glaube, auch all die, die Immigrationsskeptiker sind, würden so weit nicht gehen. Die Frage ist, wer hat die Kontrolle? Ich glaube, das ist das, was viele Menschen in Europa umtreibt. Das ist das, was den Brexit ausgelöst hat. Das ist das, was Herrn Trump zweimal in das Präsidentenamt geholfen hat. Bilder von unkontrollierter Einwanderung, ob das jetzt an der mexikanisch-kalifornischen Grenze ist oder zwischen Griechenland und der Türkei, die sind für viele Menschen eine große Beunruhigung. Und ich würde sagen, das ist auch legitim und verständlich, denn unser Wohlfahrtssystem, unsere staatlichen Institutionen, die sind für die Menschen gebaut, die das finanzieren. Und wenn man das entgrenzt, werden diese Systeme unter Druck geraten. Nicht? Deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man eine rationale, aber politisch und demokratisch von der einheimischen Bevölkerung gesteuert und dann auch gewollte Immigrationspolitik vorantreiben kann. Da gibt es ja die Beispiele. Ja. Kanada wird oft genannt, Australien ist vielleicht ein bisschen extremer. Aber die Erfahrung von 2015, glaube ich, die hängt vielen noch nach. Und ich glaube tatsächlich, dass man diesen Weg nicht weitergehen kann. Es muss klar sein, wir steuern das. Die Menschen können mit ihrer Entscheidung am Wahlzettel beeinflussen, wie viel, welche Immigration und in welchen Sektoren sie stattfinden soll.
Eines der größten Probleme, das wir gerade erleben, auch in der westlichen Welt, ist das Problem der Ungleichheit. Gerade wenn wir darauf sehen, dass zum Beispiel gleichzeitig dem reichsten Mann der Welt ein Aktienpaket von 1 Billion Dollar angeboten wird, 1.000 Milliarden Dollar, wenn er gewisse Unternehmensziele erreicht und gleichzeitig aber eine junge Familie es sich kaum leisten kann, eine Wohnung zu kaufen oder die Zukunft abzusichern oder zumindest im Ungewissen darüber ist. Erreichen wir auch bei uns in Europa in dieser Zeit oder auch in den nächsten Jahren einen Punkt, an dem die Ungleichheit so groß wird, dass es zu sozialen Problemen, aber auch zu wirtschaftlichen Problemen führt? Dass wir Gefahr laufen, dass einfach ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr an der Wirtschaft partizipieren kann?
Also die hohe Vermögenskonzentration in den Händen von wenigen ist in vielerlei Hinsicht ein Problem. Es ist schon mal demokratiepolitisch ein Thema. Das sieht man ja auch in den USA, wo man sich schnell mal ein Twitter kauft und
dann Stimmung macht, ja.
Damit Stimmung macht und das im Prinzip eine Person mit ihren Präferenzen, aber mit sehr viel Geld tut. Aber es ist in der Tat so, dass eine zu hohe Vermögenskonzentration Monopolisierungstendenzen mit diesen zusammengeht. Das korreliert stark. Daher kommen ja die starken Vermögenskonzentrationen. Das ist wirtschaftlich nicht gut. Es ist so, dass eine starke Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen dazu führt, dass die Menschen, die konsumieren wollen, nicht konsumieren können und die, die sehr viel konsumieren könnten, weil sie das Einkommen haben, nicht konsumieren, weil sie das gar keinen Sinn macht. Ne? Noch 3 Yachten und noch 4 Villen, irgendwo ist da der Sättigungspunkt und dann geht das sozusagen in die Wiederveranlagung, in die Akkumulation. Deswegen ist auch sozusagen für die makroökonomische Performance von Ökonomien. Nicht gut, wenn die Vermögen zu ungleich verteilt sind. Ja? Jetzt daraus abzuleiten, dass das Beste eine Gleichverteilung wäre, ist auch falsch. Nicht? Also die Frage ist, wo ist der optimale Grad an Ungleichheit? Ein Stück weit sind Ungleichheiten Anreize. Ja? Der Wettlauf mit den anderen, das größere Unternehmen zu haben, das höhere Gehalt zu haben, die bessere Innovation auf die Welt zu bringen und dann eben auch mit dieser besseren Innovation mehr Geld zu verdienen. Das treibt uns ja alles an und wenn man das alles wegsteuern würde, würden diese Antriebe, so sind die Menschen halt, die sind oft auch, und nicht ausschließlich, aber auch materiell motiviert. Wenn man das abstellt, dann stellen wir auch die Triebfedern sozusagen des ökonomischen Fortschritts ab. Aber zu viel davon ist nicht gut. Und ich habe den Eindruck, in den USA vor allem, was die Vermögensungleichheit angeht, da sind wir deutlich über den Kipppunkten. In Europa ist es stärker diversifiziert, aber auch da muss man sicherlich die Frage stellen, wo ist der Punkt, an dem man politisch aktiv werden müsste? Vielleicht, wenn wir ja vorher über Korrekturen auf den Aktienmärkten gesprochen haben, vielleicht kommt die Korrektur auch und reduziert diese Ungleichheiten. Das tun die nämlich. Also weil die großen Aktienpakete ja auch wieder stark konzentriert sind, weil die 40-50% weniger wert sind, hat das dort Effekte.
Aber dann, das wäre ungefähr so, als würde man darauf hoffen, dass der Blitz einschlägt. Welche politischen Maßnahmen könnte man denn unternehmen oder welche wären sinnvoll, um zu versuchen, eben nicht diesen Stillstand herzustellen, wie Sie sagen, dass eben alles gleich verteilt ist und es gibt keine Anreize mehr, aber gleichzeitig doch das Vermögen, das auch still liegt, in irgendwelchen Tresoren oder in irgendwelchen Werten drinsteckt, die nicht genutzt werden, um die Wirtschaft auch wieder anzukurbeln.
Also ein ganz zentrales Element ist Wettbewerb. Nicht? Also in der Zwischenkriegszeit wurden in Amerika die Trusts zerschlagen, um mehr Wettbewerb in der Ölindustrie, in der Stahlindustrie herzustellen. Wenn diese Vermögen deswegen stark anwachsen, weil Monopolrenten entstehen, dann ist das zum Nachteil der Wirtschaft. Das sollte man regulatorisch mit wettbewerbspolitischen Mitteln angehen. Jetzt haben wir in den vielen neuen Technologien aber sogenannte natürliche Monopole. Ja, also wie viele Social-Media-Plattformen braucht es auf der Welt? Ja?
Das funktioniert ja auch nur, wenn es einen Netzwerkeffekt gibt und viele Leute dabei sind.
So ist es, genau. Und dort stellt sich dann fundamental die Frage, wie man solche natürlichen Monopole reguliert.
Mehr Steuern? Ja.
Vielleicht nicht zwingend mehr Steuern.
Oder überhaupt Steuern.
Ja, Steuern spielen sicher eine Rolle in der ganzen Geschichte. Aber also das Regulieren von Netzwerken kann auch bedeuten, dass man Preise reguliert, also dass man das Ausmaß, in dem Werbung geschaltet werden kann, reguliert, dass man die Verteilung der Werbeeinnahmen verändert, dass man die Besteuerung von diesen Erträgen auch dort zulässt, wo die Netzwerk-User sind. Also da gibt es ganz viele Dinge. Man wird sicherlich auch fragen müssen, wenn all das nichts nutzt, wie die Vermögensbesteuerung insgesamt aussehen soll. Ja, da haben wir ja in Europa unterschiedlichste Modelle. Manche Länder, die solche Steuern nicht haben, manche Länder, die sie haben. Das Problem, wenn man an diese Dinge denkt, ist, dass die Vermögen, über die wir hier reden, ja, häufig eben nicht Immobilien oder Wäldereien oder so irgendwas, sondern das sind Aktienpakete. Die können in den Kaimaninseln liegen, können in Liechtenstein liegen, oder sie können in Frankfurt liegen. Und im Zweifel habe ich sie lieber in Frankfurt liegen als dort, nicht? Und weil diese Vermögen so mobil sind, muss man schon eine globale Lösung finden, ja, wenn man da konzentrationsmindernde Maßnahmen ergreifen will.
Wenn Sie vorausblicken und sich die nächsten 10 Jahre anschauen, was denken Sie, ist die beste Chance für Europa, aber auch für Österreich, um in diesem Wandel nicht unterzugehen und eine aktive Rolle zu finden?
Also ich glaube, das Gute, das uns jetzt das Gespräch erleichtert, ist, dass tatsächlich die Dinge, die für Europa gut sind, auch für Österreich gut sind. Und was Europa angeht, wir müssen die Vorschläge von Enrico Letta und Mario Draghi jetzt endlich ernst nehmen und umsetzen. Der europäische Binnenmarkt ist groß, die Pro-Kopf-Einkommen in Europa sind hoch, wir haben super ausgebildete Menschen in diesem Land, wir haben die Unternehmer und Unternehmerinnen. Es ist ja nicht so, dass irgendwie die Europäer per se, obwohl wir älter sind und risikoaverser, irgendwie minder begabt sind, die Chinesen viel klüger oder die Amerikaner viel klüger wären. Was uns hindert, ist die Fragmentierung des eigenen Marktes. Und da wissen wir eigentlich, was zu tun ist. Vorgemacht hat uns das übrigens in den letzten 15, 20 Jahren Indien. Indien ist auch eine Föderation. Die hatten bis vor ein paar Jahren unterschiedliche Steuersysteme, Wärmesteuersysteme zum Beispiel in den einzelnen Bundesstaaten, die jetzt harmonisiert wurden. Also Teil des Aufstiegs jetzt, den wir in Indien sehen, hat mit der Schaffung eines indischen Binnenmarktes zu tun. Auch Europa hat davon schon viel profitiert, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Das gilt für den Kapitalmarkt, das gilt für Technologien, das gilt für Infrastrukturen, Energie, Daten, das gilt für die Sicherheit. Also da ist echt was zu tun, und was mich wirklich furchtbar nervt, ist diese provinzielle, nach innen gerichtete Klein-Klein-Klein-Diskussion in Österreich, in Deutschland, wo auch immer man hinblickt in Europa, statt dass man sieht, wir haben als Europäer insgesamt unser Schicksal wirklich in der Hand. Wir können auf Augenhöhe mitspielen, nur so wie wir jetzt aufgestellt sind, nicht. Wir müssen sehr fundamental an der Governance Europas arbeiten. Das wäre zu tun. Das sind keine Kleinigkeiten. Das ist eine generationale Aufgabe. Ja, und vielleicht erlebe ich das nicht mehr. Aber wenn wir das nicht anschieben, es vorausdenken und dann auch ins Tun kommen, muss man sich, glaube ich, Sorgen machen.
Und es bedeutet auch, dass man als Länder, als Staaten wieder mehr bereit ist, sagen, in das Projekt Europa zu investieren oder auch dazu zu stehen und nicht davon sich abzukehren.
So ist es. Man müsste die Versuchung erst einmal standhalten, den schwarzen Peter immer nach Brüssel zu schieben. Ja, das sehen wir auch in Österreich die ganze Zeit. Ja, die Inflation ist hoch. Ah, die territorialen Lieferbeschränkungen sind schuld, ja, die man vor ein paar Jahren noch selber mit sozusagen aufgebaut hat. Und wichtig ist, dass wir in aller Klarheit politisch sehen und das auch so kommunizieren, dass wenn wir eine Zukunft haben wollen, in einer Welt, in der die technologischen Entwicklungen rasant vorangehen, in der die Nächstenliebe sozusagen nicht stark ausgeprägt ist, nicht? Die Chinesen, die Amerikaner, die Inder machen, was für sie gut ist, denken nicht daran, ob das jetzt den Österreichern passt. Ne? Wenn das so ist, gilt Big is beautiful, und Österreich ist nicht big, Deutschland ist nicht big. Wenn wir irgendwo eine Chance haben, dann ist das gemeinsam. Das bedeutet auch, dass man Kompromisse eingehen wird müssen, dass man sich nicht immer durchsetzen wird können. Das tut weh hin und wieder. Aber wenn man nicht bereit ist, diese Kompromisse einzugehen, dann schwimmen uns die Fälle davon. Also ich sehe eigentlich kaum eine gute Alternative neben einer stärkeren europäischen Zusammenarbeit. Das heißt nicht, dass man sie immer und überall und an jedem Eck und Ende haben muss, aber in den Kernbereichen, in der Handelspolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Technologiepolitik, wenn wir immer noch sozusagen unsere lokalen Trachtenvereine haben können und die Blasmusikkapellen und was wir alles so lieben und brauchen, auch im Bildungsbereich, es kann vieles sozusagen national und lokal bleiben. Aber die Dinge, die sozusagen weltpolitisch Gewicht haben, die müssen wir europäisieren.
Herr Felbermayr, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Und wenn Sie den Standard unterstützen wollen, dann machen Sie es am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Abonnieren Sie uns auf YouTube, auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. Schicken Sie uns gerne ein Feedback, auch per Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern, und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.